Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, jeder Mensch glaubt an etwas. Der eine glaubt an das Horoskop und an die Schicksalsmacht der Sterne. Der andere glaubt an seinen Talisman und hat vielleicht einen magischen Edelstein auf seinem Nachttisch liegen. Der dritte glaubt ans Geld, dass es ihn glücklich, dass es ihn unabhängig macht. Und wer angeblich nichts glaubt, der glaubt auch. Der glaubt nämlich an sich, an seine Fähigkeiten, dass er selbst seines Glückes Schmied ist. Ein anderes Wort für Glauben ist einfach das Wort Vertrauen. Glaube heißt Vertrauen. Und ohne Vertrauen können wir Menschen nicht leben, schon im Alltag nicht leben. Wenn ein Mensch nicht mehr vertrauen kann, wenn jemand sagt, ich vertraue nichts und niemandem, dann ist er lebensunfähig. Das ist krank. Er braucht der Hilfe, er braucht der Therapie. Und doch ist es entscheidend wichtig, wem man vertraut, auf was man vertraut, an wen man glaubt. Wenn zum Beispiel jemand glaubt, ich kenne mich aus mit Pilzen, und dann aber in Wirklichkeit doch nicht genau unterscheiden kann, dann kann das ziemlich gefährlich werden. Letztes Jahr sind in Deutschland einige Menschen gestorben, und zwar vor allem Flüchtlinge gestorben, nachdem sie nämlich Knollenblätterpilze gegessen haben. In und vor allem rund um Hannover herum sind mehr als 30 Menschen letztes Jahr schwer erkrankt nach dem Verzehr von Giftpilzen. Und inzwischen gibt es so wie hier Flugblätter in den Sprachen der Herkunftsländer, der Flüchtlinge, die in Flüchtlingsunterkünften ausgehängt werden und ausgeteilt werden, um die Leute zu warnen vor diesen Pilzen. Und zwar deswegen, weil gerade dieser Knollenblätterpilz ganz ähnlich sieht einem Pilz, den es im Mittelmeerraum gibt, der heißt Eierwulstling und den kann man gut essen, aber der sieht sehr ähnlich aus. Und viele haben einfach gedacht, ich weiß das, was das ist, und sie haben sich geirrt. Sie haben geglaubt, ein essbarer Pilz und es war ein hochgiftiger Pilz. Es genügt also nicht zu glauben, das ist ein essbarer Pilz, denn der falsche Glaube kann tödlich sein. Und genauso genügt es auch nicht, in religiösen Dingen irgendetwas zu glauben. An irgendetwas. Zumindest hat Jesus und auch die Apostel haben gesagt, Leute, so einfach ist es nicht und es ist auch gefährlich. Und wir haben es vorhin gehört und einfach nochmal ein paar Verse nochmal, dass wir uns das ein bisschen zu Gemüte führen. 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Wer glaubt, dass Jesus Christus, der von Gott verheißene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. Wenn wir schon den Zeugenaussagen von Menschen Glauben schenken, wie viel mehr müssen wir dann dem vertrauen, was Gott selbst bezeugt? Und Gott hat bezeugt, dass Jesus Christus sein Sohn ist. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der ist in seinem Innersten von der Wahrheit dieser Aussage überzeugt. Wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Wer aber nicht an Jesus Christus glaubt, der hat auch das Leben nicht. Was versteht also die Bibel unter richtig glauben? Es wird eine klare, eine knappe Antwort gegeben. Glaube, rettender Glaube heißt daran glauben, dass Jesus Christus der von Gott Gesandte, der von Gott autorisierte Retter und Heiland ist. Und darum ihm vertrauen, Jesus Christus vertrauen, mit ihm eine Beziehung eingehen. Und ich weiß, dass gerade diese Antwort auch heute in der Kirche ganz umstritten ist. Warum gerade Jesus? Und dabei ist es eine ganz alte Frage, das ist gar keine neue Frage. Der berühmte Jugendpfarrer Wilhelm Busch, der hat bereits in einem seiner Bücher berichtet, wie er da nach dem Zweiten Weltkrieg war er da ja im Ruhrgebiet und hat da gearbeitet als Pfarrer. Und da hat er mitgekriegt, als er durch das Dorf da ging oder den Stadtteil ging, hat er zufällig mitgekriegt, wie sich zwei Männer über ihn, den Pfarrer, unterhalten haben. Und er hat was aufgeschnappt, so ein paar Wortfetzen. Und das eine, was er gehört hat, war, naja, der ist ja gar nicht so schlecht, unser Pfarrer, aber der hat leider einen Tick. Ja, was für ein Tick? Naja, der ist so schrecklich einseitig, sagt dann der eine. Bei in allen Predigten und Gemeindeveranstaltungen dreht sich immer alles um Jesus, der scheint gar kein anderes Thema zu haben. Und Wilhelm Busch schreibt dann, dass er sich gefreut hat über diesen Vorwurf. Dass er sich gefreut hat, denn genau das wollte er sein. Einer, der ganz einseitig von Jesus Christus predigt und von Jesus Christus redet. Aber klar, mit solch einer Einstellung, da ernten wir massive Kritik. Und da heißt es dann, Leute, genügt es denn nicht, an irgendeinen Gott zu glauben, an ein höheres Wesen, an einen Herrgott? Muss es denn unbedingt genau Jesus sein? Müssen wir nicht viel toleranter sein? Vor allem, wenn Menschen in unser Land kommen, die ganz andere Religionen haben. Müssen wir nicht sagen, jeder soll und kann eben nach seiner Fassung selig werden? Es gibt doch so viele Religionsstifter. Dürfen wir da auftreten und sagen, wir haben aber die Wahrheit? Führen nicht viele Wege zu Gott? Und ich möchte heute Morgen mit euch darüber nachdenken, warum es Sinn macht, gerade an Jesus zu glauben, dass wir genau ihm vertrauen und eine Beziehung zu ihm eingehen und mit ihm leben. Warum? Das Erste, Jesus macht über sich selbst einzigartige Aussagen. Und das ist schon ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen dem christlichen Glauben und zwischen anderen Religionen. Und zwar, das liegt genau in dieser Person. Man kann nämlich in den meisten Religionen, kann man die Person und die Sache voneinander trennen. Zum Beispiel, all das, was der Person Mohammed wichtig war, das ging dann nach seinem Tod ein, zum einen in den Koran, und zum anderen in die Sunna, das sind die Erzählungen über das Leben von Mohammed. Und die Muslime, sie verehren zwar Mohammed, aber sie glauben nicht an Mohammed als einen Gott. Das wäre Gotteslästerung. Und darum ist ja auch dieser frühere Begriff, wo man früher gesagt hat, Mohammedaner, völlig falsch. Sondern die Hingabe der Muslime, sie gilt Allah und nicht dem Propheten. Und genauso könnte man das auch für die anderen großen Religionen zeigen. Da gibt es in der Regel einen Religionsstifter. Und das ist ein Mensch, der hat gesagt, ich habe bestimmte Dinge erkannt und ich zeige euch einen Weg. Aber die Person selbst, die tritt zurück. Aber bei Jesus Christus ist das ganz anders. Jesus sagt, ich bin der Weg zu Gott. Er sagt nicht, ich habe was entdeckt und ich zeige euch einen Weg oder ich gebe euch ein paar Hinweise. Sondern er sagt, ich selbst bin der Weg. Ich bin der einzige Weg. Denn niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt, Jesus macht hier ganz klar deutlich, er beansprucht zumindest, er sagt, ich bin der einzige Weg. Kein anderer führt zu Gott. Und dann kommt ja noch diese Krönung, Johannes 14, dass Jesus sogar zu den Leuten sagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater im Himmel. Das ist doch ganz klar der Anspruch, ich bin der Sohn Gottes. Wenn er mich seht, seht er den Vater. Das sind absolut exklusive, steile Aussagen. Und das waren eben nicht erst einige Jahre oder Jahrhunderte später die Christen, die Jesus da irgendwas angedichtet haben, sondern Jesus selbst hat das von sich behauptet. Und dazu gibt es zunächst gar keine Parallele in irgendeiner anderen Religion. Wenn man sich das so vorstellt, wenn wir zu Buddha zum Beispiel gegangen wären und hätten zu Buddha gefragt, Buddha, bist du der Sohn Brahmas? Dann hätte der geantwortet, ach, ihr Kinder, ihr lebt noch im Tal der Illusion. Wenn wir eben zu Mohammed gegangen wären, hätten gesagt, bist du Allah? Der hätte die Kleider zerrissen und hätte uns den Kopf abgeschlagen für solch eine gotteslästerliche Frage. Und wenn wir Konfuzius gefragt hätten, bist du der Himmel? Dann hätte der wahrscheinlich vielleicht so geantwortet, Bemerkungen, die nicht mit der Natur im Einklang stehen, sind geschmacklos. Keiner der Religionsstifter, keiner der Weltverbesserer hat sich jemals angemaßt, über sich solche Dinge zu sagen wie Jesus. Und deswegen, liebe Gemeinde, deswegen gibt's nur zwei Alternativen. Und ich möchte es mal an diesem Schaubild ein bisschen deutlich machen. Wenn Jesus sagt, ich bin der einzige Weg zu Gott, dann kann diese Aussage, dann gibt's zwei Alternativen. Entweder diese Aussage, sie ist falsch, der Anspruch, ich bin der Weg zu Gott, der einzige, oder aber der Anspruch ist richtig. Wenn der Anspruch richtig ist, dann ist es richtig, dann stimmt auch die andere Aussage, wer mich sieht, sieht den Vater, dann ist der Gott. Und dann habe ich als Mensch genau zwei Möglichkeiten. Dann kann ich entweder sagen, ich nehme das an, oder ich kann sagen, ich lehne es ab. Also, entweder der Anspruch ist richtig, dann so, oder der Anspruch ist falsch, was Jesus sagt. Wenn der Anspruch aber falsch ist, dann gibt es auch hier wieder zwei Varianten. Dann gibt es nämlich einmal die Variante, dass Jesus das gewusst hat, dass der Anspruch falsch war. Das würde aber bedeuten, dass er die Menschen, dass er uns willkürlich hinters Licht geführt hat, getäuscht hat. Das heißt, Jesus war ein Lügner, er war ein Heuchler, schlimmer, er war ein Dämon. Oder war ein Narr, denn er ist am Ende dafür gestorben. Oder aber, der Anspruch ist falsch und er hat es nicht gewusst, er hat sich selbst geirrt. Er wusste es nicht. Das heißt, er war aufrichtig davon überzeugt, aber es war eine Wahnvorstellung. Und das heißt, er war krank. Und jetzt, liebe Gemeinde, ist genau das die Frage. Das ist jetzt genau der Punkt. Wenn der Anspruch falsch ist, dann war er entweder ein Lügner, ein großer Betrüger oder er war ein kranker Mensch. Aber das ist doch die Frage, sollte so jemand ein großer Lehrer der Menschheit sein, an dem wir uns orientieren? Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, Jesus Christus, das war irgendwie so ein großer Morallehrer, vor dem haben wir große Achtung. Das, was er gesagt hat, das fasziniert uns. Und man verehrt ihn als ethisch-moralisches Vorbild. Aber liebe Gemeinde, Jesus hat eben nicht nur gesagt, sozusagen, liebe deinen Nächsten und so weiter und die Seligpreisungen und so. Sondern hat eben auch gesagt, ich bin der einzige Weg zu Gott. Und das heißt, wenn das nicht stimmt, dann war er, wie gesagt, entweder ein Lügner oder ein Kranker. Und dann ist die Frage, sollen wir einem Lügner folgen, sollen wir einem Kranken folgen? Und dazu hat eben nun, C.S. Lewis, dieser große auch Wissenschaftler, Folgendes gesagt. Ich zitiere jetzt von ihm. Er hat nämlich aus diesem Hintergrund Folgendes gesagt. Ich möchte jedermann vor dem wirklich dummen Einwand bewahren, er sei zwar bereit, Jesus als großen Morallehrer anzuerkennen, nicht aber seinen Anspruch, Gott zu sein. Denn gerade das können wir nicht sagen. Ein Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie Jesus sie gesagt hat, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer oder der Satan in Person. Wir müssen uns deshalb entscheiden, entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn, oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Wir können ihn als Geisteskranken einsperren, wir können ihn verachten, wir können ihn als Dämon töten. Oder wir können ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen, aber wir können ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Zitat Ende, C.S. Lewis aus dem Buch Pardon, ich bin Christ. Jesus macht über sich selbst einzigartige Aussagen und das Zweite ist, Gott, der Vater, macht über Jesus einzigartige Aussagen. Und der zentrale Abschnitt Satz in unserem Bibelabschnitt, der heißt, das ist Gottes Zeugnis, das er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Das heißt, Gott stellt seinem Sohn Jesus ein Zeugnis aus, so ähnlich wie ein Lehrer ein Schulzeugnis ausstellt, ein Chef ein Arbeitszeugnis, wo man eben beschreibt, was der gemacht hat, was er kann und so weiter. Und wenn zum Beispiel ein Chef ein Arbeitszeugnis ausstellt, also für seinen Angestellten, dann kann man aus den Zeilen manches herauslesen. Wenn da zum Beispiel steht in so einem Arbeitszeugnis, Herr Max Mustermann hat sich stets bemüht, den Anforderungen zu entsprechen. Zu seinen Kollegen hatte er ein sehr enges Verhältnis, dann wissen wir zwei Dinge. Herr Mustermann ist eine absolute Niete. Und zweitens, er hat nichts für sich behalten, sondern er hat alles an die anderen ungefiltert weitergegeben. Er war eine Schwatztante. Ganz anders wäre das, wenn es da stehen würde, Herr Mustermann arbeitete stets zu unserer vollsten Zufriedenheit. Mit seinen Kollegen verband ihn die konsequente Ausrichtung auf die gemeinsame Aufgabe. Und ganz am Anfang seiner Wirksamkeit, als Jesus anfängt, da wird Jesus getauft im Jordan vom Johannes. Und dann kommt diese Stimme vom Himmel und das ist das Zeugnis Gottes. Dann kommt nämlich dieser Satz, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Und er bekommt eine glatte Eins von seinem Vater, nämlich ich habe wohlgefallen an ihm. Es gefällt mir. Es ist sehr gut, was er sagt und was er tut. Und Johannes kennt dieses Zeugnis. Und deswegen, Gott hat uns ganz eindeutig bezeugt, dass er uns das ewige Leben schenkt, und zwar nur durch seinen Sohn. Und mit diesem Zeugnis bewirbt sich Jesus bei uns. Und das ist ein entscheidender Beitrag, dass er sagt, ich schenke euch das ewige Leben. Ich bin der Weg zu Gott. Ich mache den Weg frei. Ich nehme eure Sünde weg, die euch trennt. Ich bin der Weg zu Gott. Ich schenke ewiges Leben. Gott macht einzigartige Aussagen über Jesus. Und jetzt kommt das Dritte. Jesus bietet eine einzigartige Lösung an. Und die heißt nämlich Erlösung statt Selbsterlösung. Die entscheidende Frage in allen Religionen ist ja die Frage, wie finden wir zu Gott? Das heißt, wie kommen wir in den Himmel? Wie bekommen wir ewiges Leben? Mohammed sagt, du musst die 5 Hauptpflichten halten. Glaubensbekenntnis, 5 Gebete am Tag, Fasten, Almosen, möglichst eine Wallfahrt machen nach Mekka. Und wenn du das alles hältst, dann wirst du wahrscheinlich ins Paradies kommen. Buddha hat gesagt, ich zeige euch einen achtfachen Weg. Einen achtfachen Weg der Erleuchtung, Pfad der Erleuchtung. Ihr braucht den richtigen Glauben, ihr braucht die rechte Gesinnung, ihr müsst richtig reden, richtig denken, richtig streben, ihr braucht die richtige Lebensführung, den richtigen Lebenserwerb und ihr müsst euch lernen, sich zu versenken. Und all das hilft euch. Und der Hinduismus, der ist noch viel komplizierter. Und das ist so kompliziert im Hinduismus, klar, dass man auch sagt, das schafft keiner in einem Leben. Deswegen braucht man mehrere Leben, Reinkarnation. Alles, was ich in diesem Leben nicht schaffe, habe ich als Aufgabe mitgenommen ins nächste. Und dann muss ich wieder weiter und in jedem Leben muss ich gucken, dass ich in der Spirale ein bisschen höher komme. Der Weg von Jesus ist ganz anders. Das sind alles Wege der Selbsterlösung. Ich mache etwas, ich tue etwas, ich muss mich anstrengen, ich muss mich mühen und vielleicht reicht's. Das ist Selbsterlösung. Ich selber erlöse mich. Ich selber finde den Weg zu Gott. Und das Gegenteil von Selbsterlösung ist Erlösung. Und das ist der Weg von Jesus. Dass Jesus sagt, ihr schafft das nicht. Und weil ich weiß, dass ihr das nicht schafft, dass ihr von selber nicht zu Gott kommt, deswegen komme ich zu euch. Deswegen wird er aktiv. Weil Jesus sagt, da gibt's was, was euch trennt. Das ist der große Abstand, der Graben zwischen Gott und Menschen. Und dieser Grabe, das ist die Sünde. Und diese Sünde trennt euch. Und die könnt ihr nicht wegschaffen und wegschaufeln, irgendwie wegbeten, wegmeditieren, was auch immer. Die ist da. Und die schafft ihr nicht. Aber ich schaffe das, sagt Jesus. Und ich kann diese Trennung überwinden. Und genau das ist das, was wir jetzt wieder an Karfreitag und an Ostern gefeiert haben. Dass Jesus sagt, ich komme. Und ich nehme die Sünde weg, was euch von Gott trennt. Ich nehme das Trennende weg. Ich schaffe die Sünde aus der Welt. Und ich stelle die Verbindung wieder her. Jesus Christus, er ist quasi hier sozusagen die Brücke zwischen Mensch und Gott, dass wir hier wieder die Verbindung haben. Der Unterschied zwischen Jesus und den religiösen Weltanschauungen ist also der Unterschied zwischen Selbsterlösung und Erlösung. Einmal handelt der Mensch, alles kommt auf den Menschen an in der Religion und auf der anderen Seite, es kommt alles auf Gott an, auf Jesus an. Die Religionen sagen alle, du musst was tun, tu was, streng dich an, gib dir Mühe, bete mehr, meditiere mehr, faste mehr, du musst asketischer leben, häng dich rein, gib alles und vielleicht wirst du dann irgendwie diesen Graben, diese Kluft zwischen Gott und Menschen überwinden. Und Jesus sagt, vergiss es. So sehr du dich anstrengst, du wirst das nicht schaffen. Ob du den fünffachen Weg gehst oder den achtfachen oder den hundertfachen Weg, du wirst das nicht schaffen, weil die Sünde zu groß ist in deinem Herzen. Und deswegen biete ich dir was anderes an. Ich bin der Weg. Und du erlangst den Frieden mit Gott nicht durch religiöse Anstrengung oder moralische Anstrengung, sondern über meine Person. Er bietet uns an, dass er die Beziehung zum Gott, zum Vater wiederherstellt. Und deswegen ist Jesus gestorben. Und der Weg des Christentums ist der, dass wir nicht auf uns schauen, was kann ich, was schaffe ich oder was schaffe ich nicht, sondern dass wir auf Jesus schauen. Er am Kreuz. Der sagt, es ist geschafft, es ist vollbracht. Ich habe die Sünde weggenommen, die euch von Gott trennt. Und deswegen komm her, schlag ein, ich nehme dich an der Hand. Vielleicht ist heute aber auch der eine oder andere da, der sagt, das würde ich ja gerne glauben. Aber es gibt noch so viele Ungereimtheiten. Dann möchte ich Sie einfach bitten, kommen Sie trotzdem weiter in unsere Gemeinde. Kommen Sie weiter in den Gottesdienst. Testen Sie es aus. Setzen Sie sich mit dem auseinander, was Sie hier hören, im Gottesdienst, auch in den Predigten. Fragen Sie nach, sprechen Sie vielleicht mit Leuten, wo Sie wissen, das sind Christen. Oder kaufen Sie sich da an der Bücherecke ein Buch, da gibt es auch entsprechende Bücher dazu, da lassen Sie sich einen Buchtipp geben. Ich sage nicht, dass wir Christen auf alle Fragen eine Antwort haben. Aber ich sage eines, der Glaube an Jesus ist plausibel. Und wenn Sie sich damit auseinandersetzen, dann können Sie das auch entdecken. So, jetzt aber ist Folgendes ganz wichtig. Glauben heißt nicht nur für wahr halten, sondern Glaube heißt Vertrauen. Und das ist ganz wichtig. Das heißt nicht, dass Sie nachher rausgehen und einen Haken machen und sagen, naja gut, es war ja einigermaßen einleuchtend. Für Wahrhalten. Das reicht nicht. Vertrauen ist mehr als für Wahrhalten. Man kann sagen, das ist alles richtig, was wir heute da gehört haben, das sehe ich auch so, das ist alles prima und es hat keinerlei Konsequenz in meinem Leben. Glaube ist mehr als Wahrheit, nämlich Vertrauen. Wie kann aus Kopfwissen Vertrauen entstehen? Und das heißt, indem man sich sozusagen einen Weg geht, indem man sich darauf einlässt, auf Jesus Christus. Und das ist das, was Jesus in Johannes 7 sagt. Er sagt einmal, wenn jemand den Willen Gottes tun will, dann wird er von meiner Lehre wissen, ob sie von Gott ist oder ob ich aus mir selber rede. Wenn jemand es tut, wenn jemand es ausprobiert, wenn jemand einen Schritt im Glauben geht, dann findet er raus, ob das stimmt, was ich behaupte. Nicht indem er da sitzt und theoretisch drüber nachdenkt, da können Sie noch 100 Bücher lesen, sondern nur, wenn man das mal ausprobiert. Und da gibt's ja diese berühmte Geschichte, ganz viele von uns kennen diese Geschichte, von diesem Artisten, der da über die Niagara-Fälle da ein Seil gespannt hat und da rüber und rüber marschiert ist und die Leute waren total fasziniert, wie der da diese Kunststücke vollbringt, ja. Und die Leute, der hat das immer noch weiter auf die Spitze getrieben, ja. Irgendwann hat er noch Gegenstände rüber getragen und dann kam dann die nächste Stufe. Da ist er dann mit einer leeren Schubkarre rübergelaufen über dieses Seil. Und hat immer wieder gefragt, glauben Sie, dass ich das schaffe? Und die Leute haben das gesehen und sagen, ja, wunderbar, klar, glauben wir, dass du bist der Held. Ja. Und dann sagt er, nachdem er mit dem Schubkarren hin und her fährt, sagt er, glaubt ihr auch, dass ich auch einen Mensch in diesem Schubkarren rüber und fahren kann? Und die haben alle nicht gerufen, ja, das glauben wir. Und dann hat er zu einem gesagt, steig du ein. Und dann ist er zurückgewichen und keiner ist eingestiegen. Das ist kein Glaube. Und diese Geschichte markiert genau den Punkt, wo die Herausforderung im christlichen Glauben beginnt, nämlich die Frage, ob wir bereit sind, diesen Worten von Jesus Glauben zu schenken, so dass wir Konsequenzen ziehen. Und vielleicht fragen Sie, was heißt das praktisch? Praktisch heißt das, dass wir sagen, jawohl, Jesus, ich bin bereit, mit dir zu leben, einen Schritt zu gehen. Herr, ich vertraue mich dir an. Ich lege mein Leben in deine Hände. Ich lege mich sozusagen, ich sitze hinein in die Schubkarre, die du führst. Ich bringe alles mit, meine Vergangenheit, ich bringe meine Schuld mit, meine Wunden meiner Seele, ich bringe meine Gegenwart mit, ich gebe alles hinein. Ich vertraue mich dir an. Und ich will sehen, was jetzt passiert. Und Sie werden irgendwann vor dieser Herausforderung stehen. Vor der Herausforderung, wo Sie genau merken, ich habe viel gehört, ich weiß viel und mehr Wissen bringt mich nicht weiter. Und dann kommt der Punkt, dann werden Sie entweder auf der Stelle treten oder Sie müssen sich entscheiden, einen Schritt zu gehen. Und die Herausforderung heißt, setzen Sie sich in die Schubkarre. Nehmen Sie dieses Beziehungsangebot an. Vertrauen Sie Ihr Leben Jesus Christus an. Sagen Sie, ja, ich will nicht nur dazuschauen, sondern ich will wirklich aktiv werden. Und der nächste Schritt besteht dann darin, Jesus immer besser kennenzulernen. Dass wenn man sagt, Jesus, ich will dir glauben, ich will dir vertrauen, dass man dann anfängt, diesen Jesus besser kennenzulernen. Nehmen Sie sich in der Bibel das Neue Testament. Und fangen Sie vielleicht nicht beim Matthäus-Evangelium, können Sie zwar auch machen, aber fangen Sie vielleicht im Lukas-Evangelium an. Und lesen Sie sich mal durch. Was hat Jesus gesagt? Was hat er getan? Was hat er über sich selber gesagt? Was sagt er über uns Menschen? Wie redet er? Wie handelt er? Wie ist er? Und der nächste Schritt ist dann, dass Sie sagen, ja, und dann suche ich mir auch irgendwelche Verbündete. Ich suche mir Gemeinschaft mit anderen Christen. Mit anderen, die auch Jesus nachfolgen. Und ich suche mir vielleicht auch einen Hauskreis oder einen Bibelkreis oder Frauenkreis oder Jugendkreis. Geh da irgendwo hin. Was also macht Jesus so einzigartig? Jesus erstens, er macht über sich selbst einzigartige Aussagen. Ich bin der einzige Weg zu Gott. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Aber Gott macht auch über Jesus einzigartige Aussagen. Er sagt, das ist mein lieber Sohn. An den orientiert euch, auf den hört, das ist die Autorität. Und das Dritte, Jesus bietet uns eine einzigartige Lösung an. Er sagt, ihr müsst euch nicht anstrengen, nicht abmühen bis zum Ende eures Lebens und ihr wisst nicht, ob es reicht. Nicht Selbsterlösung, sondern leg dein Leben in meine Hand. Ich habe alles für dich am Kreuz getan, für alle deine Schuld. Ich mache den Weg frei, vertraue dich mir an. Johannes sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und damit meint natürlich das ewige Leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, das ewige Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Und darum, liebe Gemeinde, wir dürfen ihn haben, Jesus, und mit ihm das Leben. Und geben wir uns bitte nicht mit weniger zufrieden. Amen.